Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin, moin und herzlich willkommen zurück zum Knochenjob-Podcast. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Mein Name ist Dennis Jacobs, mir gegenüber frisch aus der Dusche gesprungen Klaas Stechmann. Wir nehmen heute an einem Morgen auf. Ich habe die Tasse Kaffee vor mir und starte heute mal mit einer süßen Anekdote. Ich hatte gestern einen Patienten, den ich schon lange betreue, ungefähr mein Alter. Und der ist Automechatroniker, hat da keine Lust mehr drauf und macht jetzt nochmal eine Umschulung oder ein Studium zum Pädagogen und schwärmt aber auch immer von dem Beruf des Osteopathen und von dem, was ich da so treibe, und sagte mir jetzt neulich: Dennis, meine Mutter hatte neulich Schmerzen und da habe ich mir gedacht, ich will einmal so sein wie du. Und was hätte Dennis in dieser Situation gemacht? Und dann habe ich ganz feste auf diese Stelle gedrückt und jetzt ist es besser und meine Mutter denkt, ich habe heilende Hände.
Heilende Hände.
Das fand ich ziemlich süß. Und freut mich, dass ich auch da eine Inspiration sein kann. Das ist ja schon ganz witzig, wie wir so wahrgenommen werden. Und er ist jetzt umgezogen und lebt jetzt in Kiel und nicht mehr in Hamburg, war jetzt auf Heimatbesuch und hat sich in diesem Kontext auch einen Termin bei mir gebucht und sagte, er war jetzt schon bei einigen anderen Menschen in Behandlung und fühlt sich bei mir persönlich aber am besten aufgehoben, und das soll jetzt nicht heißen, dass ich über den anderen stehe, und das hatten wir schon häufig das Thema.
Ja, aber man muss dazu sagen, in Kiel, alle Osteopathen aus Kiel, die ich kenne, sind schlecht. Fühlt sich vielleicht der oder andere angesprochen.
Ja. Auf jeden Fall, ja, habe ich scheinbar den Schlüssel für ihn, und es gibt bestimmt andere Menschen, die Schlüssel für andere Personen haben. Da ist mein Schlüssel einfach zu grob und zu breit für. Und ganz witzige Anekdote, die wollte ich mal hier zum Besten geben.
Ja, was ich vielleicht noch loswerden möchte, ist, dass ich auch jemanden meines Alters behandelt habe, der einen fürchterlichen Fahrradunfall hatte, mit 50 Schrauben, Sachen zusammengeflickt, im ganzen Gesicht diverse Gesichtsknochen gebrochen, plus dritter, vierter Halswirbel. Und dort, vor allen Dingen den Bereich der Halswirbel, also er hat einerseits Glück gehabt, dass er keine Lähmungserscheinung hatte, kann man ja durchaus auch haben bei dritten, vierten Halswirbel. Rückenmark wurde überhaupt nicht komprimiert, da war eigentlich fast gar nichts los, aber die Arteria vertebralis, die gehirnversorgende Arterie, die sich ja durch die Halswirbelkörper so seitlich da durchstängelt, die ist tatsächlich dissektiert, also gerissen dabei. Mhm. Hatte da aber gar keine Probleme, und die ist nämlich auch bis heute dicht. Ne? Junger Mann, mein Alter natürlich, keinerlei Symptome, was das angeht. Also innerhalb von kürzester Zeit haben sich da diverse Umgehungskreisläufe halt gebildet.
Ja, interessant, ja.
Interessant, ja, genau. Und ich habe natürlich den Decline-Test im Sitz gemacht, um zu gucken, ob es da irgendwie Unterschiede gibt und so, mit dem Wissen, dass die eine Seite dicht ist. Da gab es gar keinen Unterschied. Also ich habe das wirklich lange und ausführlich gemacht und zählen lassen, geguckt, machen die Pupillen irgendwas, gibt es irgendwelche Symptome, irgendwas dabei und so, und nichts dabei gewesen. Und ich bin erstaunt, wie gut der Typ aufgestellt ist von seinem Körper, von seiner Mechanik und so, und dass da halt einfach nur noch recht wenig von übrig ist, von so einem riesigen Trauma, so mit allen möglichen Operationen und Veränderungen und Schrauben hier, Schrauben da und was auch immer, dass der halt mit so ein bisschen Nackenverspannung zu mir kommt. Das war schon echt erstaunlich. Also Körper, so von meinem Eindruck her, ein Körper mit unheimlicher Resilienz. ja, war sehr beeindruckend für mich. Und woran ich mich noch nicht rangetraut habe, ja, unter anderem so Erwartungshaltung des Patienten, ja, ich habe schon das Gefühl, das dürfte da mal irgendwie knacken da oben so, ne? Hm, was machst du mit jemandem, der eine Halsfraktur hatte und wo du weißt, die Arteria vertebralis ist dicht, so, ne? Habe ich beim ersten Mal jetzt nicht gemacht, weil es auch sehr viel myofaszial zu arbeiten gab. Unter anderem mit Dry Needling haben wir gearbeitet, was ein sehr gutes Gefühl gab und so, dass alles sich da gelöst und gelockert hat und sehr viel gekribbelt hat im positiven Sinne. Deswegen behalte ich mir das nochmal übrig für die nächsten Behandlungen und schaue, ob ich da nochmal rangehe.
Ja, kann man ja auch oszillierend und mit ganz leichten Bewegungen machen. Es muss ja nicht immer diesen Harakiri-Crack geben. Und am Ende würde ich dir empfehlen, nimm den Patienten mit an Bord. Das machst du wahrscheinlich sowieso. Ja, ja. Frag ihn, klär ihn darüber auf, was deine Empfindungen sind darüber. Und wenn ich das mit meinen Patienten mache, dann habe ich dann häufig immer ein klares Feedback. Ja, ich will auf jeden Fall oder nein, ich will auf keinen Fall. Und dann hat man da eigentlich ganz gute Wegweiser. Und toi, 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 bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Und noch eben zwei weitere Gedanken. Erster Punkt, Decline-Test. Zacks, Alter. Mies, das ist so zeitaufwendig und ich finde den so invalide und man deutet und interpretiert da so Sachen rein.
Richtig. Das vielleicht auch nochmal so ein bisschen betonen, wie schwierig der Test halt einfach ist. Aber ich dachte so neugierig, hast nicht viel zu verlieren und so. Der Patient ist halt selber sehr gebildet in der Medizin, hat einen medizinischen Beruf und deswegen kann ich ihn da so ganz gut mitnehmen, ja. Aber Decline, kritisch.
Und anderer Punkt, du hattest jetzt von Kollateralen gesprochen, ist ja durchaus interessant. Der Mensch hat ja zur Versorgung des Gehirns verschiedene Zugänge und halt auch zwei Seiten und im besten Fall kann die eine Seite die andere Seite noch kompensieren. Ist das einfach ein glücklicher Zufall der Evolution oder hat uns das irgendwie schon langfristig vorm Aussterben bewahrt? Was sind die Beweggründe? Warum haben wir rechts und links dazu führende Arterien? Und manchmal klappt es ja, dass die kompensieren können. Manchmal klappt es halt auch nicht und dann ist das Leben einfach vorbei. Es ist schon interessant, wie unterschiedlich anatomische Veränderungen oder auch Traumen auf menschliche Körper reagieren können. Manche werden zugrunde gegangen und andere leben einfach easy peasy, also in Anführungszeichen easy peasy weiter.
Ja. Ja. Um unseren Großmeister Still zu zitieren, der hätte dazu vermutlich gesagt, Nature does nothing in vain. Also er war ja auch Anhänger der Evolutionstheorie von Darwin, von Russell, glaube ich auch, Spencer, diesen ganzen Leuten. Also die Evolution, die Natur macht nichts umsonst, so kann man sagen. Ja, bevor wir das Thema Still nochmal weiter bearbeiten, wollte ich nochmal bei dem Thema der Arteria vertebralis bleiben. Oder bei einer Dissektion. Ich habe eine gute Kollegin, Heike, möchte ich grüßen einmal hier, die hatte mir von einer Patientin berichtet, die bei ihr war und hatte fürchterliche Nackenschmerzen. Also echt richtig dolle Schmerzen. Selber auch im medizinischen Bereich, ich glaube sogar in einem Krankenhaus gearbeitet. Ich sage jetzt mal Chefsekretärin oder irgendwas. Auf jeden Fall eigentlich da sehr gut versorgt medizinisch und wurde da untersucht und wurde halt irgendwie weitergeleitet, es wurden auch bildgebende Verfahren gemacht, wurde, glaube ich, neurologisch, orthopädisch und so untersucht. Und dann war sie halt bei meiner Kollegin in Behandlung und die sagte, boah, ich kann die jetzt irgendwie hier nicht behandeln und so. Also, weil die hat so eine Schmerzen und so eine starke Exazerbation, so eine Verschlechterung zwischendurch immer, dass ich die jetzt eigentlich hier nicht behandeln kann. Da muss nochmal weitergeguckt werden. Lass dir vielleicht nochmal irgendwie die Arterien schallen oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie darauf gekommen war, aber Ende vom Lied, sie hatte also schon länger ist sie mit einer Dissektion der Halsarterie rumgelaufen. Ob es jetzt die Vertebralis oder die Carotis war, weiß ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Aber das war sehr eindrücklich für sich. Also dieser sehr starke Schmerz, sehr starker Nackenschmerz war es vor allen Dingen. Gar nicht unbedingt so neurologische Ausfälle, das wäre ja vermutlich aufgefallen, dass man sowas auch durchaus mal in der Praxis haben kann. Und das trotz eigentlich bester medizinischer Einbettung auch mal völlig unterdiagnostiziert sein kann. Mhm. Fiese Nummer.
It is. Ja, yeah, alright. Klasemeier, speaking of still, du und ich, wir sind ja durchaus etwas progressiv denkend in der heutigen osteopathischen Welt und versuchen immer auch die neuesten Entwicklungen mitzunehmen und auch neue Erkenntnisse einfließen zu lassen, neue Theorien mit aufzunehmen. Begründet und den Startschuss gegeben hat Andrew Taylor Still vor x Jahren. Und der Mann hat ja durchaus viele Gedanken gewälzt und auch geäußert und auch viele Zitate von sich gegeben, die ich heute immer noch auf diversen Internetseiten von Kolleginnen und Kollegen finde. Die werden dann immer in verschnörkelter Schrift hinter ein Bild von Blumen so mit auf die Homepage gepackt, weil das schön philosophisch und pathetisch klingt. Aber es ist ja die Frage, die Frage stelle ich mir häufig, was würde Still tun, wenn er in der heutigen Zeit leben würde? Was würde er davon halten, wenn er mitbekommen würde, was wir aus seinem Werk getan haben? Oder beziehungsweise ist es nicht unsere Pflicht, diesen Dude so zu ehren, dass wir uns immer wieder auf ihn berufen und versuchen, die Dinge, die er gesagt hat, in die heutige Zeit umzuinterpretieren? Und jetzt haben wir ja schon in einigen Folgen auch Still Kritik mal geäußert oder ihn versucht, von verschiedenen Perspektiven und Seiten zu beleuchten. Aber vieles, was er gesagt hat, ist durchaus für meine Arbeit auch heute noch eine Inspiration. Und da habe ich mir mal ein paar Sachen rausgesucht, die vielleicht in die heutige Zeit übertragbar sind.
Ja. Sieht auf jeden Fall, sehe ich es sehr ähnlich wie du. Du musst ihn ja einerseits reflektieren, wir müssen das Ganze ein bisschen kritisch sehen, dieser ganze Traditionalismus ist ja auch sehr schwierig, vor allen Dingen, weil Still ja auch leicht falsch zu verstehen ist. Andererseits hat er ja schon sehr krasse Grundprinzipien gemacht und eine der Sachen, die er ja auf jeden Fall nicht haben wollte, dass sich die Osteopathie halt so stark mit der Medizin vermischt, also mit der Schulmedizin. Er wollte es ja als komplett eigenständige Heilkunde sehen, also als komplett eigenständige Philosophie, sollte man ja eigentlich sagen. Das ist ja definitiv in den USA, ist ja sein schlimmster Albtraum eingetreten. Osteopathen sind halt in den USA, ich sag mal so, normale Hausärzte, die halt alles Mögliche machen, außer mit den Händen zu arbeiten, so ungefähr. Deswegen, vielleicht war er auf uns Europäer stolz, vielleicht denkt er auch, oh Gott, diese Typen wissen alles besser, diese Europäer.
Ja, genau. Ja. Die haben noch diesen kraniosakralen Rhythmus mit reingebracht und sowas.
Ja, genau, die Scheiße. Genau. Und dann dieser Franzose mit seinen Organen.
Ja. Diese Tommy ist echt, egal. Genau.
Ja, muss man ja auch sagen, also das war ja auch wirklich der Bürgerkrieg, unter anderem diese Zeit, die er so mitgemacht hat und die Loslösung von Europa, insbesondere natürlich von den Engländern und aber auch von den Franzosen. Auch das spielte da immer noch mit rein zu seiner Zeit. So, ne? Das war natürlich schon früher die Gründung der Nation der Vereinigten Staaten, aber diese ganzen Konflikte und von USA und zu Europa, das spielt ja immer noch mal rein. Deswegen, das fände ich mir interessant, wenn der Typ noch leben würde.
Auf jeden Fall. Und man muss vieles, was er ja gesagt hat, auch noch in den Kontext seiner Zeit setzen. Also die Technologie war bei weitem noch nicht so entwickelt. Die Infrastruktur, die Hygiene, die Weltanschauung der Menschen auch. Es war ja viel weniger allgemeine Bildung, viel weniger Zugriff zu Bildung und all das spielt ja auch in der Entstehung der Osteopathie eine große Rolle sozusagen. Ich glaube, deswegen hat er sich auch einfach viel auf die Natur und den Vergleich des Menschen im Naturkosmos bemüht, weil das einfach seine Lebensrealität war. Ich glaube, wir sind heute so vernebelt von all diesem Elektrosmog von unseren ganzen Handys und von unseren Social Medias und sonst wie, dass wir gar nicht mehr so gut den Zugriff auf solche Gedanken haben. Da müssten wir uns schon wirklich extrem von frei machen. Und es gibt Menschen, die das versuchen oder auch schaffen. Die sind manchmal für mich aber in einer schwierigen Welt unterwegs, die ich überhaupt nicht fühle. Und das mag absolut mein, wie soll ich das sagen? Es, es ist, der Fehler liegt ja bei mir und ich habe über niemanden zu urteilen und ich muss da auf meine innere Reise gehen, um solche Prozesse vielleicht mal in Gang zu setzen. Aber wenn ich manchmal von außen auf so Aussteiger gucke, die versuchen wieder zurück zur Natur zu kommen, dann muss ich wirklich lachen und liege am Boden und denke mir, ist klar, ja, du holst dir dein Essen dadurch, dass du abends mit Fackeln an der Kordel eine Feuershow machst, okay, und mit dem Hut rumgehst, ja, danke. Ja, ja. Kann man machen.
Kann man durchaus machen, ja.
Vielleicht sind diese Menschen auch viel glücklicher und es ist ja auch immer die Frage, warum machen wir Dinge, was wollen wir, was suchen wir, aber das ist jetzt schon sehr philosophisch.
Back to still. Ja, ich würde da vielleicht das aufgreifen, weil eine der Sachen, die ich an ihm gut finde, ist, dass er quasi so eine sehr starke pantheistische Elemente hat. Also Pantheismus ist jetzt eher sowas so, dass man jetzt nicht an einen Monotheismus glaubt, obwohl er ja Christ war und auch Prediger und aus einer Predigerfamilie kommt. Dennoch hat er also sehr viele starke pantheistische Elemente in seiner Lehre. Also er spricht halt in seinen Werken grundsätzlich nicht unbedingt von dem einen Gott oder sowas, natürlich auch durchaus mal von Christus oder sowas, aber er hatte halt so einen, wie soll man sagen, so einen naturreligiösen Hintergrund. Vielleicht auch, wie wir ja schon mal erörtert hatten in einer anderen Folge, sehr stark von den Ureinwohnern Nordamerikas inspiriert, mit denen er ja sehr viel Austausch hatte und auch deren Sprache konnte. Und ich hatte mal so ein interessantes Zitat rausgesucht aus dem Buch von Christian Hartmann, Historisch reflektierte Osteopathie. Still vertraute bedingungslos der schöpferischen Intelligenz, die sich in allen Phänomenen der Wirklichkeit, das heißt in allen Strukturen und Funktionen, widerspiegelt. Ihre Überlegenheit gegenüber der menschlichen Intelligenz beweist sich für ihn auch in der Tatsache, dass die Natur seit Jahrmillionen geordnet funktioniert und dies auch in jedem Moment der Gegenwart zutrifft. Die ihn im Grenzland umgebende, überwältigende Natur beweist ihm eindrucksvoll, dass es so ist. Er zieht daraus den konsequenten Schluss, dass die Naturprozesse ewigen Gesetzen folgen, denen bedingungslos vertraut werden kann. Und ja, längeres Zitat, ne? Aber ganz gut. So, wir denken, wir wissen alles so. Gerade wir hier Europäer heutzutage mit unserer vermeintlichen Wissenschaft haben aber eigentlich davon genauso viel Ahnung von der Realität wie ein Hund, der auf den Fernseher guckt und da halt irgendwelche Katzen anbellt. Und wir denken, wir haben die Realität durchdrungen, aber wir wissen echt einen Scheiß.
Ich packe noch ein Still-Zitat, was dazu passt, dazu. Das heißt, disease is the result of a violation of natural law.
Ja.
Ja, das heißt, wenn wir uns immer weiter von der Welt und der Natürlichkeit des Seins entfernen, dann werden wir, brauchen uns nicht wundern, dass wir so langsam kränker werden und irgendwelche crazy Neuzeitphänomene wie Fibromyalgie, Sjögren-Syndrom und wie die ganzen Krankheiten alle heißen, entwickeln. Ich glaube, es würde uns in der Theorie richtig gut tun, mal wieder im Wald zu leben, Terpene Absolut. Zu riechen, mit nackten Füßen durch den Dreck zu laufen.
Pilze zu essen.
Und weniger Feinstaub einzuatmen, unsere Schleimhäute damit zu belasten und so weiter und so fort. Ja, ich lebe in Hamburg und habe all das nicht. Und ich bin auch echt kein leuchtendes Beispiel für die Ausübung dieser Praxis, aber ich wüsste in der Theorie, wie es besser gehen würde. Ich hoffe, dass ich irgendwann nicht die Quittung bekomme, dass ich nicht so lebe, aber dieser einfache Spruch ist so kraftvoll wie wahr. Wir können eigentlich nur existieren, wenn wir uns mit und in der Natur arrangieren und mit ihr leben. Ja.
Ja. Finde ich wirklich sehr gut. Es gibt ja auch dieses Syndrom, das Naturdefizit-Syndroms. Finde ich auch ganz gut. Das kann man, ich habe es jetzt nicht so ganz genau recherchiert, man kann das aber sich nochmal genauer angucken, was das so bedeutet, dass man so dieses Gefühl hat, boah, ich muss hier mal raus aus dem ganzen Beton und aus dem ganzen Dreck und so. Und es gibt, wir hatten ja auch mal dieses Waldbaden angesprochen, solche Sachen, das hat alles unheimlich positive Einflüsse. Und Menschen, die sehr nah an einem Wald leben, leben durchschnittlich deutlich länger als Leute, die nicht neben einem Wald leben. Da steckt sehr viel hinter.
Ja. Das ist ganz schön erschreckend, oder? Also, fuck, ich muss doch irgendwo aufs Land ziehen, aber
oder du brauchst
ich liebe es
Wald
auch hier, easy Zugriff auf Koriander und glatte Petersilie zu haben und nicht irgendwie 50 Kilometer sonst wo hinfahren zu müssen. Ach, es ist alles ein, es ja, ist ein Hin und Her. Ne? Ja. Ja, ja. Ja, spannend. Still sagte auch, und das ist ein anderes Zitat, was ich ganz interessant finde, dass die Osteopathie kein System ist, sondern die Wahrheit. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt der Wissenschaftlichkeit und der ganzen Modelle, mit der wir versuchen, unser Handeln zu begründen und unser Handeln zu rechtfertigen. Ich glaube, wenn du es wirklich weit rausgezoomt dir anschaust, hat er vollkommen recht. Osteopathie selber von der Philosophie, vom Gedanken her, macht absolut Sinn, ist absolut klar. Du musst den Menschen mit all seinen Facetten wahrnehmen und behandeln, dass, dass jedwede Blockade aus dem Körper sich verzieht. Und ich glaube, dass wir, obwohl es absolut richtig ist, dass wir weiter in der Tiefe suchen und versuchen, das zu ergründen, um vielleicht eine Allgemeingültigkeit zu erstellen, dass wir komplett gleichzeitig auf dem Holzweg sind und überhaupt nicht genau wissen, was wir da tun und es auch vielleicht nie zu unseren Lebzeiten entdecken werden. Also ich bin ja jetzt von uns beiden auch eher so der Wissenschaftskritiker, gerade in der osteopathischen Wissenschaft, und auch viele Modelle, die ich nutze für mich, sind absolut auf wackeligen Beinen, und dennoch versuche ich, mir irgendwie was zu entwickeln, was für mich einen Sinn ergibt, damit ich darauf aufbauend weiterdenken und weiterarbeiten kann. Und das finde ich wichtig. Es ist so ein bisschen die Suche nach der Wahrheit, ohne den Anspruch zu haben, jemals die Wahrheit erreichen zu können.
Absolut richtig. Ja. Und das, da kommt so Stills Charakter vielleicht durch, der von ihm immer so beschrieben wurde, von seinen Zeitgenossen, dass er einerseits von der Wahrheit so gesprochen hat, andererseits aber auch mal sehr zur Kritik aufgerufen hat. Kritik an den eigenen Sachen, zur Selbstkritik halt auch auf jeden Fall. Er hat immer irgendwie gesagt, dass man die Osteopathie in Zukunft wirklich weiter untersuchen muss und einfach gucken muss, ob das, was er postuliert, ob das wirklich funktioniert. Oder ob es nicht vielleicht auch doch bessere Sachen gibt. Und da spielt so eine Sache rein, die ich auf jeden Fall immer auch betone, dass er wirklich gesucht hat nach Schülern, nach Osteopathen, die selbstständig, eigenständig denken und arbeiten. Das war ihm immer sehr wichtig. Also von der Anfangszeit, als er die Schule geführt hat, war er berühmt dafür, dass die Hälfte des Unterrichts Philosophie war. Mhm. Na, das hat wirklich alles ausgemacht. Und eigentlich hat er gesagt, Osteopathie ist eine Philosophie und in erster Linie eine Philosophie. So. Und alles andere kommt dann halt später. Anatomie und so, das ist alles wichtig, kommt aber später. Und er wollte nicht, also die Praxis hat er hauptsächlich so gemacht, dass er halt einfach Patienten behandelt hat. Ne? Der hatte so eine Art Lehrpraxis, könnte man sagen, wo er jeden einzelnen Fall überwacht hat und halt am echten Menschen gearbeitet hat oder hat arbeiten lassen. Und nicht unbedingt, dass er jetzt hier jetzt, heute zeige ich euch jetzt 6 Techniken für die Schulter oder 3 Techniken, wie man das Zirkum anhebt und solche Sachen, sondern halt immer am Patienten individuell angepasst. Und dass man halt nicht die Technik nachahmt oder sich alles notiert und irgendwie so ein Skript erstellt oder sowas, sondern alles, was man halt kennt, Grundlage, Philosophie, Anatomie, Physiologie und dann das, diese Prinzipien halt auf den Menschen anzuwenden. Und das ist nie zu unterschätzen so. Ne? Die Lehre heutzutage, Institute müssen sich auch anpassen an die Bedingungen. Wir wollen das ja heutzutage alles vorgekaut und vorgefertigt bekommen. Perfekte Skripte, multimediale Präsentationen und so weiter. Das ist ja das, was wir heute alles haben wollen. Ne? Wer will sich noch irgendwo hinsetzen, wo er mit 50% Philosophie zugequatscht wird, bevor er überhaupt irgendwas von irgendwelchen praktischen Techniken sieht. So, ne? Absolut. Aber trotzdem, diese Reflexion, dieses eigenständige Denken, das sehe ich als absolut wichtig an.
Still soll mal ein Schüler richtig rund gemacht haben, der in einer Prüfungssituation vor ihm einen Patienten mit allen Techniken behandelt hat, die er in seinem Repertoire hatte. Also er hat alles knacken lassen, er hat überall gedrückt, er hat gezogen, er hat verändert und bewirkt. Und Still hat ihm gesagt, du hast du hast die Osteopathie überhaupt nicht verstanden. Du walzt über irgendeinen Menschen drüber und versuchst hier irgendwie ein Feuerwerk der Techniken mir zu präsentieren, aber Osteopathie ist eigentlich genau die Technik anzuwenden an dem Punkt, wo ein Problem herrscht und dann bist du wieder raus. Find it, fix it, leave it alone. Und das passt ganz gut oder fällt mir gerade zu dem ein, was du da so erzählt hast. Ja, wir neigen natürlich dazu, unser Wissen auch über Techniken weiterzugeben. Und gerade am Anfang ist es, glaube ich, auch ein Stück weit hilfreich, um überhaupt erstmal reinzukommen, gerade für die Menschen, die noch gar keine medizinischen und therapeutischen Vorkenntnisse haben. Aber der so verhasste theoretische, philosophische Anteil nimmt eine immer größere Rolle ein. Und ich muss sagen, dass ich im Laufe meines therapeutischen Lebens immer mehr dazu hinkomme und früher auch eher im Team, gib mir die Technik und halt die Fresse, gehört habe. Ne?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Bei der Anekdote, die du erzählt hast, das war eine Präsentation von Jason Hexton. Das ist ja der Direktor des Museums in Kirksville, glaube ich, von dem ich auch ein paar Interviews schon gehört habe. Interessanter, lustiger Typ, auch unterhaltsamer Typ. Und bei dem Fall war es, glaube ich, so, dass der Student erstmal alles untersucht hat von Kopf bis Fuß und dachte so, jetzt mal habe ich wirklich integrativ gearbeitet oder jetzt das ist Osteopathie. Und dann soll Still ja auch noch einfach mal an der Hüfte gezogen haben. Es hat laut geploppt und dann war das Thema durch. Das ist vielleicht noch ganz interessant so dazu. Von diesem Jason Hexton hatte ich mir nochmal ein PDF zuschicken lassen, wo auch so ein ganz interessantes kurzes Zitat von Still, also das ist mit einer Schreibmaschine getippt und dann ist auch noch handschriftliche Notizen von Still mit dabei. Da, ich versuche das mal so kurz auf Deutsch wiederzugeben, wo er sagt, Results speak for you, also deine Behandlungsergebnisse sprechen für dich, weil es nämlich zu der Zeit notwendig war, 200 Behandlungen gemacht zu haben, um als Osteopath zu graduieren, aber er sagte, diese 200 Behandlungen machen überhaupt nichts aus, wenn du nicht dich an deinen Ergebnissen, also an deinen Behandlungsergebnissen messen lässt. Diese Ergebnisse, they are the mouthpiece for absolute intelligence. Also wenn ich das jetzt richtig übersetze, ist das halt der Mundschutz quasi für die absolute Intelligenz. Und diese absolute Intelligenz ist für ihn ja auch immer so dieses quasi Göttliche, diese Natur, diese übergeordnete Intelligenz, der wir halt zu folgen haben. Das finde ich auch immer gut, immer wichtig, weil ich finde manchmal, die Osteopathie zieht sich halt immer gerne so ein bisschen zurück von den klinischen Ergebnissen, von diesem Pragmatismus hin zu, ja, wir spüren dieses, wir spüren jenes und wenn wir das spüren, dass es besser wird, dann ist gut, ne? Aber ob wir wirklich Ergebnisse haben, das wissen ja dann letztendlich hauptsächlich die Patienten, so. Und da hat sich aus meiner Sicht die Osteopathie, wie sie hier so in Europa so vermittelt wird, von zu sehr abgewandt aus meiner Sicht.
Ja, Osteopathie is a truth. Und am Ende kannst du mit dem größten Zauberstab die tollsten Sachen gemacht haben, wenn der Patient weggeht und sagt, mir ist nicht geholfen. Bist du dann ein guter Osteopath? Ich glaube nicht.
Würde ich so auch sagen. Nicht unbedingt, ne?
Ja. Ja. Weiteres vielschichtiges Zitat, was man jetzt auch aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann, ist, nicht den Kranken zu heilen ist die Pflicht des Maschinisten, sondern einen Teil des ganzen Systems so anzupassen, dass die Lebensflüsse fließen und die ausgetrockneten Felder bewässert werden. Und jetzt haben wir schon viele Teilaspekte aus diesem Zitat rausgenommen. Ich fand es nochmal, oder ich habe es für mich nochmal so weiter interpretiert und gedeutet, um ein Feld bewässern zu müssen, müssen wir Dämme einreißen. Und dieses Einreißen der Dämme ist für mich auch so interpretierbar, dass dieser Reiz, den der Osteopath auf den kranken Menschen oder den Menschen allgemein gibt, auch eine gewisse Intensität haben muss. Das ist ja das, wo viele gerade Nachwuchskräfte auch strugglen und sich unsicher sind, darf ich jetzt fester anfassen, darf ich jetzt hier auch mal so drücken, dass es weh tut. Ich glaube, um gewisse Barrieren, Blockaden zu überwinden, muss es einen gewissen Druck und einen gewissen Reiz geben. Gerade bei Flüssigkeiten ist das Auflösen von Verklebung, Adhäsionen und das Freimachen von von gleitfähigen Strukturen, die Flüssigkeit transportieren können, wichtig. Da geht es nicht um brachiale Gewalt, aber es geht halt auch um einen gewissen Nachdruck in seinem Handeln und seinem Tun. Und ein weiterer Aspekt nochmal, dass er sagt, wir müssen einen Teil des ganzen Systems anpassen und wir müssen nicht generalistisch das ganze System immer dahin formen, wo wir es sehen. Das ist nochmal ein interessanter Punkt, wie ich finde, dass wir uns als Osteopathen nicht als das Medikament sehen, dass wir jetzt über diesen ganzen Patienten mit unseren ganzen Techniken, unserer ganzen Herangehensweise drüber stülpen, sondern dass wir uns als Knotenlöser interpretieren und da genau die kleinen Stellschrauben drehen, wo es einfach Stellschrauben zu drehen gibt. Und muss ich wieder an unseren progressiv denkenden Kollegen Max aus Kiel denken, der sich gerade, glaube ich, in einem Prozess befindet, viele Dinge, die in der modernen Osteopathie angewendet werden, in Frage zu stellen und versucht, da neue Wege zu gehen. Und bei all den Vorbehalten, die ich da gegen manche Themen habe, finde ich diesen Prozess erstmal total Gold wert. Und schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt mit dem Drehen von Stellschrauben und mit dem Überstülpen unserer Osteopathie über den ganzen Menschen.
Ja, sehr gut. Von einem Hörer sind wir nochmal auf Instagram darauf hingewiesen worden, dass es einen Zeitgenossen von Still gab, Edgar Cayce hieß der, der sich sehr viel mit diesem Spiritismus beschäftigt hat und in Still auch so sehr spiritistische Fähigkeiten gesehen hat. Ja, das war ja zu der Zeit modern, mit den Toten zu kommunizieren und solche Sachen. In einem Text von diesem Edgar Cayce, da ging es nochmal darum, dass er halt die beiden Heilmethoden, die es zu der Zeit ja gab, das war die Osteopathie, war sehr bekannt, aber auch die Chiropraktik. Und die Chiropraktik war damals ja hauptsächlich dieses Einrenken, ne, über die Barriere, dieses direkte Behandeln. Und er hat jetzt in diesen Texten von der Osteopathie als diese sehr starke indirekte Behandlungstechnik gesprochen, dass man da mit der Leichtigkeit geht. Ja, das kennen wir heutzutage nicht gegen den Widerstand gehen, sondern mit der Spannung mitgehen, in die Leichtigkeit gehen und den Körper da den Rest erledigen lassen. Ich muss zugeben, dass ich da immer sehr zwiegespalten bin, da gönne ich mir eine große Ambivalenz, was das angeht, ob indirekt jetzt, also ob Osteopathie primär indirekt sein sollte oder auch primär direkt oder für beides ein Platz ist, oder hat Still als Blitzeinrenker, hat der jetzt sehr viel direkt gearbeitet und schnell gearbeitet? Also das wissen wir ja, wir wissen, dass er das auf jeden Fall gemacht hat, schnell und häufig mit vielen Frequenzen. Und eingerenkt hat er ja auf jeden Fall auch, das ist hundertprozentig sicher. Aber auf ihn gehen vermutlich ja auch so diese indirekten Techniken zurück. Und da hätte ich gerne so ein bisschen mehr Klarheit. Das ist halt eben ja auch die Sache, weil wir jetzt ja nicht ein Technikbuch von Still hinterlegt bekommen haben. Er hatte sehr, sehr gute Gründe dafür. Aber da hätte ich gerne auch. Ja, ich hätte mich schon gefreut, hätten wir noch mehr Technikbücher aus okay, der Zeit und so. Weil kurz nach ihm kam dann ja auch diese Riesewelle der kraniosakralen Osteopathie, die ja dann eigentlich wirklich hauptsächlich indirekt arbeitet, woraus sich ja so diese riesengroße Strömung abgeleitet hat. Und es gibt ja auch sehr viele Leute, die aus Schriften von Still herauslesen, die glauben, dass er nie direkt oder nie doll oder nie schnell oder nie schmerzhaft gearbeitet haben soll. So was ich, glaube ich, was man jetzt eigentlich wirklich, als ich will nicht sagen Lüge, aber definitiv als falschen Kontext gesehen betrachten sollte. Ja, genau. Und das finde ich aber schon, also ich kann es empfehlen, diesen Text mal zu lesen. Wir können gucken, ob wir das irgendwie verlinken, weil mich das schon auch noch darin bestärkt hat, nochmal mehr auch mit diesen indirekten Verfahren zu arbeiten. Ich habe mich damit gerne schwer getan, tue mich auch heute immer noch mal wieder schwer damit, habe aber dann wirklich über die Jahre hinweg immer mal wieder sehr schöne Behandlungserfolge damit gehabt und freue mich immer wieder da, eine knackige Behandlung abzuliefern, im Sinne von nicht knackend, aber dass ich wirklich merke, okay, hier passiert jetzt irgendwas, und wiederum Patient sagt, boah, das war irgendwie komisch, was sie da gemacht haben, oder wunderlich, dass das halt irgendwie mit so wenig Intensität halt irgendwie auch sehr gut geht, aber dass es gut funktioniert.
Deswegen finde ich diese Herangehensweise, dass er halt eben so etwas anderes da reingebracht hat und auch vielleicht zur eine der Abgrenzungen zur klassischen Chiropraktik, das finde ich auch gut, dass wir da, dass er uns das hinterlegt hat.
Ja, Still hat ja aus dem Grund keine Techniken gelehrt, weil er, glaube ich, also Techniken limitieren ja auch ein Stück weit und schränken die Sicht auf den Menschen ein bisschen ein. Und ich glaube, er will oder wollte uns einfach dazu befähigen, unseren eigenen Zugang zu den Menschen zu geben. Genauso wie wir individuell auf jeden Menschen gucken sollten, ist auch jeder Osteopath ein Individuum. Wir sind nicht alle gleich und das soll auch nicht so sein. Und wir haben auch verschiedene Stärken und verschiedene Schwächen. Und demnach würde ich gar nicht, also ich persönlich mache mir da gar keine Platte drum, ob ich jetzt indirekt arbeiten sollte oder direkt arbeiten sollte. Ich gehe da hin und mache dann. Also ich gehe da wirklich dann gar nicht so verkopft dran. Und ich glaube, dass ich eine Mischung aus direkt und indirekt anwende. Viel direkt arbeite, sehr viel indirekt arbeite. Ich glaube aber, dass sowohl du als auch ich auch viel indirekte Techniken einfach mit drin haben, die wir uns gar nicht bewusst machen, weil was erzeugt das Handauflegen auf den menschlichen Körper, auf wie viele verschiedene Prozesse im Körper hat das einen Einfluss, vom Gehirn über Hormone bis hin zu Emotionen, was wiederum kettenartige Verbindungen auf Probleme haben kann. Das ist so vielfältig, dass da habe ich A, gar keine Zeit zu, während der Behandlung drüber nachzudenken und B, weiß ich das gar nicht so ganz genau. Und dennoch hat es irgendwie einen heilenden Effekt und trägt dazu bei. Und ich fände es cool, wenn wir uns bei aller Achtsamkeit und bei aller Grenzbewahrung für uns selber doch aber auch individuell frei ausleben können in unserem Beruf. Und manchmal stelle ich mir tatsächlich die Frage, bin ich überhaupt ein Osteopath bei dem, was ich so tue? Weil ich behandle auch viele Kolleginnen und Kollegen und seitdem wir diesen Podcast machen, ist das auch nochmal eine Ecke mehr geworden. Und bekomme häufig das Feedback, dass die Menschen das, was sie bei mir erlebt haben, woanders noch nicht erlebt haben. Ganz wertfrei, ob das jetzt gut oder schlecht ist.
Ja.
Aber das ist einfach meine Behandlungsrealität und das ist mein Weg. Und da bin ich so felsenfest sicher, dass das in eine gute Richtung führen kann. Aber das wirst du, diesen Weg wirst du nie gehen können. Genauso werde ich deinen Weg nicht gehen können und geschweige denn wollen. Wer will schon den Weg von Klaas gehen? Also
Ja, genau. Problem dabei sehe ich dann halt manchmal, wenn wir das mit dem Individualismus völlig übertreiben würden, ne? Dass man halt dann irgendwann nicht mehr sagen kann, okay, solange du irgendwie die Hand auflegst, ist das halt irgendwie schon Osteopathie.
Das ist
wiederum diese schwierige, moderne Geschichte. Wir müssen uns irgendwie als Profession professionalisieren. Es wird akademisch irgendwie oder es ist teilweise auch schon akademisch. Was zählt zur Osteopathie, was zählt nicht zur Osteopathie? Und das ist wieder ein interessantes Spannungsfeld heutzutage, wo man wirklich sagen muss, da ist noch viel Arbeit zu leisten. Man muss halt aufpassen, gerade zuletzt hatte ich ja viel mit französischen Osteopathen zu tun, wo die Kraniosakral Osteopathie seit ganz kurzem und die viszerale Osteopathie eigentlich schon aus den Lehrplänen geschnitten worden ist und eigentlich Osteopathen so als Manualtherapeuten zurückbleiben, die jetzt mehr oder weniger nur noch in der Ausbildung und in der Praxis an den, sage ich mal, parietalen Bereichen arbeiten sollten. Ja, das kommt halt eben dabei rum, wenn wir halt irgendwie nicht für vernünftige Ergebnisse sorgen und uns halt eben dieser wissenschaftlichen Überprüfung da halt irgendwie uns halt überprüfen lassen und da halt für vernünftige Ergebnisse sorgen. Ja, es ist eine sehr spannende Entwicklung und da bleibt auf jeden Fall noch einiges zu tun. Und ich finde es schön so, dass wir so wie im Wilden Westen arbeiten können, sage ich immer gerne, in Deutschland sehr wenig reguliert sind. Wir sind halt in der Regel Heilpraktiker oder Ärzte, das müssen wir sein. Da gibt es gewisse, sehr weit gefasste gesetzliche Normen. Ansonsten können wir da ja sehr viel machen, was wir wollen und auch mit der Abrechnung und mit der Zeit und welche Indikationen wir behandeln. Da haben wir halt eigentlich wirklich sehr viel Handlungsfreiheit und da bin ich sehr froh drüber. Und ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn die Politik sich auf andere Themen einschießt und uns halt Heilpraktiker, Osteopathen so ein bisschen in Ruhe lässt und uns nicht zu Tode reguliert.
True that. Ja. Wir beäugen, was da politisch die ganze Zeit so passiert, und ich fühle mich da in meiner grauen Zone und in meinem Halbschatten auch ganz wohl, muss ich sagen. Und du hast absolut recht, ich persönlich bin auch ein großer Gegner von Verwässerung von Dingen und einfach heranziehen von irgendwelchen Modellen und die dann für sich zu nutzen. Und auch speziell, wenn man ganz große, viele Philosophien übereinander packt und sagt, ich biete jetzt Yoga-Osteopathie an oder ich biete Thai-Massagen-Osteopathie an oder sowas. Also sollen alle machen, alles gut. Ich finde aber diese Neologismen, also diese Neuwortschöpfung und das für sich einnehmen, dass man da jetzt irgendwie der Begründer eines neuen Trends ist, das finde ich ein bisschen schwierig.
Ja.
Ich glaube, jeder hat so seine eigenen Fortbildungen und seine eigenen Präferenzen und auch bedient sich auch in seiner Behandlung mit Techniken oder an Techniken vielleicht aus anderen Philosophien oder anderen Berufszweigen, aber irgendwie sollte es dann doch noch Osteopathie heißen für mich und unter dem großen Deckmantel der Osteopathie mit aufgenommen werden, ohne jetzt die Osteopathie gleichzeitig damit anzugreifen. Es ist eine große Divergenz jetzt, viel hin und her, und aber also dieser Begriff der Osteopathie ist für mich eine feste Basis, und wir dürfen mal nach rechts und nach links uns ausdehnen, sollten wir auch, und das bereichert auch die Osteopathie. Wir sollten aber nicht sagen, wir müssen jetzt nochmal dieses und jenes gleichwertig über die Osteopathie drüber stülpen oder das da mit vermischen, und das ist dann unsere neue Realität, und das ist eine Gesetzmäßigkeit, die jetzt sein muss.
Ja.
Schwer zu formulieren, ja.
Ja, ich glaube, es ist klar geworden. Halte ich für ein gutes Statement.
Ja. Ja, und worauf ich jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast auch nochmal gestoßen bin, was ich auch nochmal ganz interessant fand: Wir propagieren ja immer, Leben ist Bewegung, und wir bewegen uns alle viel zu wenig. Wir sind viel zu limitiert in unserem Berufsalltag und in dem, was wir tagtäglich so tun. Und es gibt nochmal auch eine Kehrseite dieser Medaille, denn Still hat gesagt, wherever there is excessive motion, there is disease. Und das fand ich nochmal einen ganz interessanten Punkt. Also es kann dann auch ein zu viel oder ein Übertreiben von Bewegung sein. Es sollte das richtige Maß haben. Und als Bild dazu fiel mir eine Yoga-Lehrerin ein, die ich eine ganze Zeit behandelt habe, die also beruflich 8 bis 10 Stunden am Tag sich und ihren Körper verdreht und wirklich geschmeidig ist, in Anführungszeichen, wie eine Katze. Da auch von meiner Behandlungstechnik her viszeral, da konnte ich wirklich mit der Faust quasi hinten aus dem Rücken wieder rausdrücken, und sie hatte das Gefühl, macht gar nichts mit mir. Das Problem, was sie aber hatte, war, dass sie durch diese permanente Überdehnung und Überstreckung zum Beispiel an den Gelenkskanten einfach einen starken Reiz entwickelt hat und Strukturen, die eigentlich mit ihrer natürlichen Beweglichkeit eine gewisse Limitierung innehaben, auch überdehnt hat und dann quasi über die ihre eigenen körperlichen Ressourcen hinausgegangen ist. Und auch das kann auch zu Problemen führen.
Ja, richtig. Zu viel Beweglichkeit, Hypermobilität, und interessant, dass sich Still damit beschäftigt hat, weil das wird ja auch immer gesagt, in der Osteopathie arbeiten wir immer mit dieser Hypomobilität, wir gucken nach Bewegungseinschränkungen und bringen dann direkt oder indirekt halt wieder Bewegung rein. Aber was machen wir mit denen, die überbeweglich sind, ne? Mit den Organen, die durchhängen, oder mit den Gelenken, die überbeweglich sind und deswegen Probleme machen? Oder auch mit dem modernen Trend des Bewegungspositivismus, gibt es falsche Bewegungen, kann ich was falsch machen beim Krafttraining, ist es egal, Hauptsache ich mache Krafttraining zum Beispiel oder sowas, oder kann ich zu viel joggen oder so. geht aus meiner Sicht teilweise auch in die falsche Richtung, dass einige Leute das so ein bisschen übertreiben, dass jede Bewegung gut ist und es gibt keine falsche Bewegung. Du kannst ja durch Bewegung quasi nicht schaden. So, das habe ich auf jeden Fall von einigen Leuten so die Meinung schon mitbekommen und da denke ich, na gut, okay, wir schauen uns lieber nochmal die Realität ein bisschen an.
Ja, und ich arbeite jetzt ja viel im Leistungssport und gerade Leistungssport hat natürlich immer wiederkehrende gleiche Bewegungen, die dann auch irgendwann zur Abnutzung des Systems führen, sagen wir mal. Und da gibt es sportartspezifisch natürlich verschiedene neuralgische Punkte, die immer mal wieder auch unterschiedliche Menschen betreffen, aber auch immer wieder auf eine gewisse Belastung im Sport und einer immer wiederkehrenden Bewegungshandlung im Sport zurückzuführen sind. Und auch da sind wir, glaube ich, schnell beieinander, dass da ein Übertreiben des Trainings oder eine Überbelastung während einer Wettkampfphase dazu führen kann, dass Strukturen kaputt gehen. Das ist schon, das macht schon Sinn.
Willst du eigentlich noch was dazu sagen, wegen Olympia? Die Gerüchte, du bist heimlich im Olympia-Camp gewesen.
Das lasse ich jetzt einfach mal im Raum. Da gibt es stille Abkommen und Verträge, da kann ich nicht drüber sprechen. Große Enttäuschung auf jeden Fall meiner Hockeydamen, im Penaltyschießen im Viertelfinale ausgeschieden. Wie bei den letzten Spielen auch schon gegen Argentinien. Das fand ich natürlich mies. Und gestern die Hockeyherren, die ich auch schon eine ganze Weile betreut habe, im Penaltyschießen gegen Holland verloren. Also wirklich ein Tritt in die Weichteile. Ja, aber dennoch Silbermedaille gewonnen. Ich glaube, mit ein bisschen Abstand und ein bisschen Trauern kann man dann auch stolz darauf sein. Und also, wenn man sich Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen nennen darf, ist das schon eine Wahnsinnsnummer, finde ich.
Ja, nicht schlecht.
Ja.
Soweit zu still? Hast du noch was? Sonst würden wir in die Pause gehen.
Machen wir eine kurze Pause. Ich habe noch ein paar Dinge, aber die können wir auch noch mal in den nächsten Folgen vielleicht mit unterbringen.
Natürlich. Bis gleich. Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige, also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem, da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.
So, zurück aus der Pause. Osteopathie entwickelt sich weiter und bei all dem Augenmerk auf Stills Basics und Naturally Osteopathic Laws. Die Osteopathie entwickelt sich weiter und ich habe die Teleosteopathie entwickelt. Das will ich hier einmal kurz propagieren und jede Hörerin, jeder Hörer kann daran jetzt partizipieren. Und zwar nehme man sich sein Endgerät und gehe auf den Streamingdienst, den man gerade nutzt, um das hier zu hören. Man gehe auf die Bewertungsanzeige und sieht wahrscheinlich irgendwelche Sterne oder sonstigen Symbole vor sich. Und wenn man da jetzt aufs Maximum drückt, jetzt mal eben kurz alle machen, ich warte kurz, halte kurz inne.
Ja. Meistens sind das 5 von 5 Sternen, gebe ich als kurzen Tipp.
Ja, genau. Und jetzt auf Abschicken drücken, ja, genau, richtig. Und ich muss sagen, oh ja, mir geht's schon ein bisschen besser. Also jeder Hörer, jede Hörerin hat jetzt dazu beigetragen, mich zu behandeln, mich zu heilen. Herzlichen Dank, das ist Teleosteopathie.
Ja. Um mir mit meinen immer wiederkehrenden Rückenschmerzen zu helfen, könnte es auch helfen, uns zu abonnieren auf dem Streaming-Dienst, den ihr benutzt. Das soll auch helfen, habe ich gehört.
Alright.
Fühlt sich gut an.
Als Dank dafür geben wir euch noch ein bisschen was auf die Ohren. Es ist ja ein Geben und ein Nehmen und geheilt wie ich bin, fange ich mal an, was auf unsere Musikantenknochen-Playlist darauf zu schmeißen. Ich bin jetzt ein verlängertes Wochenende in Kopenhagen, der Hauptstadt Dänemarks gewesen und ich muss sagen, es ist eine meiner Lieblingsstädte weltweit. Es ist ein richtig schöner Flecken Erde mit verdammt schönen Menschen und richtig leckerem Essen und überhaupt, ich bin als Münsteraner fahrradaffin. In Kopenhagen bist du über die Fahrradautobahn geschleust und es ist ein buntes Treiben hin und her, schönes Wetter, es war super. Und das Highlight war eigentlich der Aufhänger, und zwar ein Konzert, dem ich beigewohnt habe, der Band The National. Und ich muss sagen, es war auch eins der besten Konzerte, die ich jemals gehört habe. Eine absolut geile Liveband. The National eigentlich sehr melancholisch und durchaus mit vielen ruhigen Passagen. Die haben da auf der Bühne wirklich ein Feuerwerk abgebrannt, seinesgleichen. Und den Song Bus Blood Ohio packe ich auf unsere Playlist.
Schön. Gibt's noch diesen autonomen Stadtteil, den Sie da früher hatten, Christiana?
Ja, aber seitdem Drogen in Deutschland legalisiert sind, also zumindest teilweise, hat es, glaube ich, nicht mehr so diesen großen Disneyland-Charakter für uns Deutsche, wie es den früher gab. Ja. Also bin ich auch durchgeradelt und vor Jahren, als ich schon mal in Kopenhagen war, war das alles noch ein bisschen abgezäunter. Ja, wird alles gentrifiziert und so ein bisschen eingefangen. Alright, zweiten Track, den ich nochmal draufpacke. Eine Anekdote mit einer Patientin, die ich diese Woche hatte. Und zwar unabhängig von dem, was sie jetzt inhaltlich zu mir geführt hat, haben wir uns richtig gut verstanden und haben total viel gewitzelt und Spaß gehabt und haben wirklich beide herzlich gelacht, weil wir uns pingpongmäßig so ein bisschen die Bälle zugespielt haben. Es war auch ein bisschen flirty, muss ich sagen. Und es hat mich auf jeden Fall mit einem Lächeln zurückgelassen und sie auch. Und sie fragte, welchen Song gibt es, der dich ganz gut repräsentieren würde, damit ich mal ein Gefühl für dich bekomme. Und da musste ich lange grübeln und das finde ich eine ganz schön schwere Aufgabe. Und habe mich dann aber für Arcade Fire und Half-Life 2 entschieden. Und den Song packe ich auch auf die Playlist.
Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Hier hört deine Partnerin diese Folgen eigentlich hier.
Das lasse ich mal auf.
Okay, alles klar. Von mir kommt ein Song von Annette Louisiane, das wäre nie passiert, auf die Liste. Wir beide hätten auf jeden Fall etwas weniger zu tun, hätte Still damals nicht die Osteopathie begründet. Vielleicht würden wir uns jetzt über was anderes austauschen oder so, aber deswegen packe ich den Song damit drauf. Richtig schön grooviger Song. Und Ich habe, wenn ihr das jetzt hört, am vergangenen Wochenende einen kleinen Vortrag gemacht über die Männer in der Osteopathie und habe argumentiert, dass eigentlich die Männer in der Medizin die benachteiligten Menschen sind, sowohl als Behandler als auch als Patient. Der ist auf der Plattform Lumerio zu sehen gewesen oder könnt ihr euch da vielleicht auch immer noch angucken. Deswegen habe ich gedacht, packe ich mal wieder einen feministischen Song auf die Playlist und zwar von der Rapperin Cupcake mit dem Song CPR. Der Song ist so explizit, dass ich mir nach dem Hören auf jeden Fall gerne Weihwasser in die Ohren träufeln möchte. Auf jeden Fall, naja, alles andere als jugendfrei und auch schon ein bisschen schwierig, aber könnt ihr euch mal anhören.
Alright. Okay, Klaas.
Das war's. Beinahe, ne?
So ist es. Die Glory Kette.
Du machst die Glory Kette. Bei meiner Recherche zu Still bin ich darauf gestoßen, dass er sehr wohl sehr viel im viszeralen Bereich gearbeitet hat. Ich habe so einige Sachen über ihn gelesen, wo er wirklich gesagt hat, heb das Cäcum an, heb das Cäcum an, heb das Cäcum an. Dreimal hintereinander gesagt, heb das Cäcum hoch. Er hat sehr wohl anterior viszeral gearbeitet. Er hat es jetzt nicht als viszerale Osteopathie gesehen, sondern halt so insgesamt. Deswegen bastel mir mal eine Verbindungskette zwischen Kopf und Bauch.
Kopf und Bauch, heb das Zirkum an. Ich ertappe mich immer wieder dabei, mich zu fragen, okay, was für Ketten habe ich schon genutzt und auf welches System kann ich mal springen? Kopf und Bauch bietet natürlich viele Möglichkeiten. Ich bin noch mal im Zuge auf persönliche sportliche Pläne auf die Herzratenvariabilität gekommen.
Und du willst doch wohl nicht selber Sport machen, oder?
Ja, doch, doch.
Doch.
Scheiße, ja. Es wird wieder Zeit, ja. Thema Kopf. Gehen wir mal auf den kognitiven Teil des Gehirns, auf allostatischen Stress, auf Schlafstörungen, auf psychische Probleme, allgemein Einflüsse, die uns schlechter regenerieren lassen. Das hat nachweislich einen negativen Einfluss auf die sogenannte Herzratenvariabilität, das heißt die Anpassung der Herzarbeit auf das benötigte und angeforderte im System. Wenn das zum Negativen beeinflusst ist, ist der arterielle Blutfluss vom Herz entfernt oder vom Herzen weg auch nicht optimal und das geht nun mal über die Aorta und die Mesenterialvenen in Richtung Bauchraum und somit haben wir eine Achse Kopf, Herz und schlechte Herzratenvariabilität bis hin zu Unterversorgung oder Fehlversorgung. Unterversorgung ist vielleicht das falsche Wort. Fehlversorgung des Bauchraums und darüber eine Problemsituation im Bauchraum. Das ist meine Kette.
Okay, ja, ein bisschen grob gefasst, aber ich rechne dir auf jeden Fall positiv an, dass du weg von dieser rein komischen mechanischen Kette weggegangen bist.
Ja. Yeah.
Ja. Wunderbar. Dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Folge zum Knochenjob-Podcast. Nehmt euch die Teleosteopathie, die Dennis vorhin angesprochen hat, zu Herzen. Und dann hört ihr vielleicht früher wieder von uns.
Salut.
Thank you.